Wenn einige jetzt neu in die Schule kommen, bekommen sie also in eine neue Schule, vielleicht aufs Gymnasium, kriegen sie auch Lateinunterricht. Und so ist es in einer Lateinklasse mal gegangen, da wurden Vokabeln abgefragt. Und der Lehrer fragte, was heißt Pater Noster? Der eifrige Christoph hat gleich reingerufen, ja, wie bei uns, Herr Theis, Fahrstuhl, hat er reingerufen. Wie Sie. Und einige der Klasse haben losgelacht, wie Sie, weil sie wussten, dass der Lehrer was anderes hören wollte. Er wollte Vater unser hören, Pater Noster, die wörtliche Übersetzung eigentlich. Aber eigentlich hatte der Christoph doch recht, denn es gibt tatsächlich diese Art von Fahrstuhl, das wissen Sie, die man Pater Noster nennt. Das gibt's oft in alten Behörden, etwa beim Finanzministerium in Berlin gibt's das noch, oder in alten Firmen. Das sind Fahrstühle ohne Tür, die fahren ständig rauf und runter. Da hängen Einzelkabinen an zwei Ketten und das Ganze befindet sich in einem ständigen Umlaufbetrieb und oben und unten gibt es dann einen Wendepunkt, da wird die Kabine gewissermaßen in den anderen Schacht überführt. Und auf der einen Seite geht's rauf und auf der anderen Seite geht's runter. Man kann sich einfach reinstellen, wird raufgefahren und dann kann man umsteigen und wird man wieder runtergebracht und dann geht's wieder rauf. Und so können Sie, wenn Sie wollen, den ganzen Vormittag Fahrstuhl fahren und müssen keine einzige Tür öffnen. Das ist ein passendes Bild für das Vaterunser. Denn das Vaterunser ist wie ein Modellgebet, in das wir uns hineinstellen können. In den ersten Versen, das haben wir letzten Sonntag gesehen, bringt es uns hoch zu Gott. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und ab Vers 11 geht es dann wieder runter. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel und dann geht es wieder hoch. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein richtiger Pater Noster. Und wer sich in dieses Gebet hineinstellt, der wird erstmal nach oben gebracht zu Gott. Das haben wir gesehen letzten Sonntag. Das Wichtigste beim Beten ist der Adressat. Unser Vater, dürfen wir sagen. Das Vaterunser zeigt uns die Nähe zu Gott. Und gegenüber diesem Adressaten gibt es auch erstmal nur eine angemessene Haltung, nämlich Ehrfurcht. Geheiligt werde dein Name. Herr, dich will ich ernster nehmen als jeden anderen. Dich will ich mehr verehren. Wir sprechen mit Gott nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern von Mensch zu Gott. Also die Nähe zu Gott, der Vater, und die Ehrerbietung für Gott. Beides wird darin deutlich. Und dieser Zusammenhang von Ehre und Vater, dass das kein Gegensatz ist. Der Vater, der nahe ist und den wir zugleich ehren, der findet sich schon, da hat mich jemand darauf hingewiesen, in Malachi 1, Vers 6, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Fragt Gott. Die Nähe zu Gott, die Ehrerbietung für Gott. Und aus dieser Haltung folgt dann, das war das Dritte, was wir letzten Sonntag gesehen haben, eine starke Fokussierung auf Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, nicht nur weit weg, sondern auch in meinem kleinen Leben will ich mich erstmal um dich drehen. Und die Hauptfrage in meinem Leben soll nicht sein, was denken die Menschen, was denkt dieser oder jener, sondern was will Gott? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nähe zu Gott, Ehrerbietung für Gott, Fokussierung auf Gott. Wer sich in den Pater Noster hineinstellt, hatten wir gesehen, der wird erstmal nach oben gedrückt. Gott zuerst. Und das heißt für unser Gebet, dass wir daran denken sollen, den Herrn zu loben, ihm zu danken, dass wir uns immer wieder klar machen, welche Freundlichkeit das auch von Gottes Seite ist, dass er uns diese Gesprächsleitung öffnet, dass er den Hörer abnimmt, dass er immer für uns da ist. Wir müssen uns klar machen, zu wem wir da kommen dürfen. Gott zuerst. Und dann, und das sind unsere Verse heute, die wir heute vor allem ansehen werden, fährt der Pater Noster wieder nach unten. Gerade noch ging es um die ganz großen Themen Gottes Reich, Gottes Ehre, Gottes Wille, Gottes Herrlichkeit. Und was meinen Sie, ist dann der nächste Satz, kaum zu glauben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das steht da wirklich. Ist Ihnen schon mal dieser Kontrast aufgefallen? Dieser urplötzliche Themenwechsel. Wenn man nicht wüsste, dass der Herr Jesus es ist, der da spricht und dass er uns dieses Gebet gewissermaßen als Modellgebet gegeben hat, dann könnte man fast denken, da war jemand ins Gebet vertieft, in einem interessanten und intensiven Gespräch mit Gott über Gottes Willen, über Gottes Ehre. Und dann wird er plötzlich abgelenkt und kann sich nicht mehr konzentrieren. Plötzlich kriegt er Hunger und kommt ganz plötzlich auf einen anderen Gedanken und bittet um das täglich Brot. Könnte man denken. Aber so ist es nicht. Sondern das ist Absicht. Das ist voll überlegt, was der Herr hier betet. Und damit zeigt er uns schon am Anfang etwas ganz Großartiges. Der heilige, ehrfurchtgebietende Gott, dem wir uns nur mit größtem Respekt nähern dürfen, ist kein abgehobener Gott. Dieser Gott ist ganz nah an uns dran, ganz nah an unserem Alltagsleben, ganz nah an unseren alltäglichen Ängsten und Sorgen. Er ist ganz nah dran, an der Brotschnitte auf meinem Frühstücksteller ist er interessiert. Der allmächtige Lenker der Geschichte, der Beherrscher des Universums, der will, dass ich ihn und du ihn mit deinen menschlichen Normalbedürfnissen behelligst. Und das geht bis zum täglichen Brot. Und so muss man sagen, das Vaterunser ist nicht nur eine Gebetsschule, sondern es ist eine ganz starke Zusage. Es ist eine Liebeserklärung, die Gott uns macht. Und deswegen können Sie über diese Predigt heute die Überschrift setzen, du sollst bitten, du sollst bitten. Nicht nur du darfst bitten, sondern du sollst bitten. Den Kindern sagt man ja manchmal in der Erziehung, du sollst Danke sagen. Aber hier werden wir von Gott aufgefordert, du sollst Bitte sagen, sollst es nicht vergessen. Und worum wir jetzt speziell bitten sollen, das hat der Herr Jesus uns in diesem Modellgebet gezeigt. Wir wollen es also nochmal lesen. Sie haben den Text vor sich. Uns geht es heute vor allem um den Vers 11 und um den Vers 13. Und den Vers 12 und die Verse 14 bis 15 werden wir nächsten Sonntag nochmal genauer anschauen. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann die nächste Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus befiehlt hier, dass wir seine ganz praktische Fürsorge abrufen sollen. Wir Menschen machen ja oft genau das Gegenteil. Wir sagen, oh, worum soll ich mich denn noch kümmern? Ich bin doch kein Fürsorgeinstitut. Ich habe doch sowieso schon zu viel auf dem Hals. Woran soll ich denn noch alles denken? Und wir schaffen das auch oft gar nicht. Unsere Kraft reicht einfach nicht aus. Und Gott, der Heilige, der wahre Gott, der hört sich unsere Bedürfnisse nicht nur geduldig an, sondern der fordert uns noch dazu auf, unsere Bitten zu artikulieren. Als würde er sagen, nun bittet mich doch. Nun seid doch nicht so zurückhaltend. Nun sagt doch, was ihr braucht und was euch bewegt. Nun sagt es doch. Und das ist der erste Schritt, den wir heute hier für unser Beten von Jesus lernen. Du sollst bitten, erstens um die Fürsorge des Vaters. Um die Fürsorge des Vaters. Jesus legt uns das in den Mund. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das, wie gesagt, unmittelbar nachdem wir dafür gebetet haben, dass Gottes ewiges Reich sich durchsetzt, dass Gottes heiliger Wille überall geschieht. Und hier sehen Sie was? Höchste Theologie, wenn Sie so wollen. Und das Ganze nahtlos angefügt hintendrein die Bitte um das Feste zwischen den Zähnen, Theologie und Essen. Und beides ist genauso realistisch, beides ist genauso wirklich, beides ist genauso direkt. Das gehört zusammen. Wissen Sie, hier ist eine der vielen Stellen, an denen uns die Bibel zeigt, Jesus unterscheidet nicht krampfhaft zwischen Theorie und Praxis. Jesus unterscheidet nicht krampfhaft zwischen theologisch und lebensnah. Zwischen sachlich und persönlich, zwischen biblischer Lehre und wirklichem Leben. Wir müssen die Bibel nicht erst um drei Ecken herum mühsam ins Leben übersetzen, damit man was davon hat. Das ist eine ganz künstliche Trennung. Wir haben das tägliche Brot genauso wörtlich zu nehmen wie die Ehre Gottes. Wir müssen die biblische Botschaft nicht erst künstlich auf die Erde herunterziehen, damit der normale Mensch drankommt, sondern die Bibel ist längst schon bei uns angekommen. Sie liegt schon mitten auf unserem Brotteller. Wir sollen Gott um das tägliche Brot bitten mit demselben Mund und mit demselben Herzen, mit dem wir Gott sagen sollen, dass wir ihn ehren, dass wir auf ihn hören und dass wir seinen Willen lieben und dass wir wollen, dass sein Wille geschieht und dass er uns helfen möge, seinen Willen zu erkennen. Verstehen Sie, klar, das Brot, das können wir uns leichter vorstellen als Gottes Ehre und Gottes Reich. Da bei Letzterem müssen wir etwas länger nachdenken. Das ist etwas komplizierter. Warum? Weil es unsichtbar ist. Aber wenn eine Sache etwas komplizierter ist, ist sie ja dadurch nicht unwichtiger oder theoretisch. Also wenn Sie beispielsweise einen Überseeflug machen und die Stewardess erklärt Ihnen, wie man die Schwimmweste anlegt und Sie hören das zum ersten Mal, dann ist das beim ersten Mal auch etwas kompliziert, in welches Ventil Sie da pusten müssen und wie Sie die Weste dann vorne rum oder hinten rum zusammenfügen sollen und wann Sie dann das Sauerstoffgerät nehmen sollen und Ihrem Nachbarn geben und so weiter. Das ist beim ersten Mal auch ein bisschen kompliziert, aber es ist dadurch noch nicht unwichtig. Das muss man wissen, damit man bei einer Wasserlandung möglichst nicht ertrinkt und dann wird es plötzlich wieder sehr praktisch. Also auch komplizierte Dinge können sehr praktisch sein. Nein, das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Und so zeigt uns das Jesus an dieser Schnittstelle des Vaterunsers, wo der Pater Noster plötzlich runterfährt, von Gottes Macht und Gottes Weltregierung hin zu unserem knurrenden Magen. Das gehört zusammen. Die Bibel trennt nicht zwischen praktisch und theoretisch, nicht zwischen theologisch und lebensnah. Das gehört zusammen. Schauen Sie, die Wahrheit drängt ins Leben. Die Wahrheit, dass Jesus Christus am Kreuz starb und sein Leben für uns gegeben hat, das ist eine hochtheologische Wahrheit. Aber sie drängt ins Leben, denn sie zielt darauf, dass wir das, was der Herr für uns getan hat, persönlich im Glauben ergreifen und dadurch nicht die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Diese Wahrheit zielt mitten ins Leben und sie hat höchst praktische Auswirkungen, ob einer mit dem Jesus, der für ihn starb, am Kreuz lebt oder ohne ihn. Und umgekehrt, das Leben fragt zurück nach Wahrheit. Was für einen Menschen kann ich heiraten als Christ? Wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Wie haben wir die Präimplantationsdiagnostik zu bewerten? Was sollen wir machen, wenn wir Schulden haben? Wie soll ich einem antworten, der um Sterbehilfe bittet? Verstehen Sie? Das Leben fragt nach Wahrheit zurück. Die Wahrheit drängt ins Leben und das Leben fragt nach Wahrheit. Und das gehört beides untrennbar zusammen. Und das macht uns Jesus auch im Vaterunser klar. Gott zuerst, ganz eindeutig, unser Vater im Himmel. Aber dann kommen an zweiter Stelle unsere menschlichen Bedürfnisse in den Blick. Und die werden nicht vergessen und die werden nicht übergangen, sondern die kriegen da erst ihren richtigen Stellenwert. Sie sind nicht das Erste, aber sie sind Gott trotzdem ganz wichtig. Und er nimmt sie ganz ernst. Und darum, du sollst bitten. Du sollst bitten um die Fürsorge des Vaters. Und Martin Luther hat richtig gesehen, dass dieses Angebot nicht nur fürs Essen gilt, sondern für alle leiblichen und materiellen Bedürfnisse, die wir so haben. Im großen Katechismus schreibt er, so sei in aller Kürze gesagt, wie weit diese Bitte reicht. Daraus könnte man nun ein langes Gebet machen, unser tägliches Brot. Alle Stücke, die dazugehören, aufzählen. Gott möge uns Essen und Trinken geben, Kleider, Haus und Hof, gesunden Leib, dazu das Getreide auf dem Felde wachsen und wohlgeraten lassen. Er möge daheim recht haushalten helfen, eine gute Ehefrau und Kinder geben, unsere Arbeit gedeihen und gelingen lassen und so weiter und so weiter. Gehört alles dazu, dürfen wir um alles Gott bitten. Und vor einigen Wochen hätte Luther wahrscheinlich gesagt, Gott möge uns vor Eheck verseuchtem Salat bewahren. Und der Besitzer von einem Salatrestaurant kann dann beten, Herr, hilf uns, dass unser Restaurant nicht dicht machen muss in der Zeit, wo alle wegen Ehe keinen Salat mehr essen und dass unsere Leute nicht arbeitslos werden. Verstehen Sie, das gehört alles dazu. Dafür gilt immer Gottes Fürsorge. Um diese alltäglichen Angelegenheiten geht es Jesus. Unser täglich Brot gibt uns heute. Und Jesus sagt, du, Gott ist zuständig und Gott macht dir das Angebot seiner Fürsorge. Fürsorge heißt Fürsorge. Vielleicht sind Sie schon seit Monaten arbeitslos. Dann lassen Sie sich sagen, Gott ist zuständig. Gott ist zuständig. Natürlich sollen Sie nicht die Hände in den Schoß legen, Sie sollen sich bewerben, Sie sollen Stellenanzeigen studieren, Sie müssen zum Arbeitsamt gehen, ist alles klar. Aber Sie sollen Gott und dürfen das Gott anvertrauen und sagen, Herr, bring mich da durch. Lass es irgendwie gut werden. Oder Sie kriegen Ihre Migräne nicht weg. Oder Sie haben so viel Schulden gemacht, dass Sie nicht mehr ein noch aus wissen. Oder Sie sind völlig ratlos, weil Ihr Sohn die Schule nicht packt und Sie fürchten, er kriegt dann keinen Ausbildungsplatz. Oder Sie müssen nächste Woche ins Krankenhaus zu einer komplizierten Operation oder Sie haben einen lieben Menschen im Krankenhaus liegen und sind traurig, weil es nicht schneller besser mit ihm wird. Gott ist zuständig. Dora Rappert hat dazu um die Jahrhundertwende hin, um 1900, ein sehr schönes Gedicht, ein ganz schlichtes Gedicht oder Lied geschrieben. Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Bist du traurig und allein, drück dich bittere Seelenpein, also schwere Traurigkeit. Dein Erbarmer dich versteht, suche Tröstung im Gebet. Und in der letzten Strophe sagt sie dann, was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz, ob Wonne regt, flieh zu Jesus, früh und spät, mach aus allem ein Gebet. Das ist das Angebot, was Jesus hier an diesem Vers ausdrückt. Mach aus allem, wirklich aus allem, ein Gebet, was dich von Tag zu Tag so packen kann, was deinen Weg kreuzen kann. Das hat Petrus gemeint, der Apostel, wenn er schrieb im ersten Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Gott. Denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Jesus verspricht uns keine leichten Patentlösungen. Jesus verspricht uns keinen Luxus. Jesus verspricht uns keinen Reichtum. Manchmal gibt er sowas dazu, aber da haben wir keinen Anspruch drauf, sondern unser tägliches Brot kann man auch übersetzen mit unser nötiges Brot. Also Jesus verspricht dir nicht, dass du unbedingt gleich den Superjob kriegst, aber er wird dich versorgen. Oder dass dein Sohn gleich Klassenprimus wird oder ein Stipendium bekommt. Manchmal kann das auch passieren. Aber er wird dich versorgen. Das tägliche Brot. Wissen Sie, dieses Wort ist im Griechischen ganz selten. Und es bedeutet so viel, gib mir das, was ich für den kommenden Tag brauche. Das ist gemeint. So viel, wie nötig ist, um den kommenden Tag zu überstehen. Das ist gemeint. Schritt für Schritt. Wenn ich das morgens bete, dann ist damit das Brot für heute gemeint. Wenn ich das abends bete, dann ist damit das Brot für den nächsten Tag gemeint. Und das heißt, ich schlafe jetzt, Herr, und du gib mir bitte morgen genug, damit ich irgendwie durch den Tag komme. Gib mir morgen genug Kraft. Gib mir morgen genug Mut. Gib mir morgen genug Geld. Gib mir morgen genug Zeit, dass ich alles schaffe. Das ist das tägliche Brot. Und sehen Sie, was Jesus uns mit diesem Gebet noch lehrt. Er lehrt uns, dass wir uns bewusst und freiwillig abhängig machen von ihm. Das ist nämlich damit verbunden. Wir sollen hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund leben. Das tägliche Brot lebt von der Hand in den Mund. Das ist gemeint. Wir möchten uns ja immer so gern absichern, möglichst auf Jahre hinaus. Kennen wir alle. Aber das können wir sowieso nicht. Natürlich hat Jesus nichts dagegen, wenn wir eine Versicherung abschließen. Und wenn wir unser Geld vernünftig verwalten, das sollen wir machen. Wir sollen auch treue Haushälter sein über die Gaben, die Jesus uns anbietet und die er uns schenkt. Wir sollen mit dem Mammon vernünftig umgehen, sagt Jesus. Also mit allem, was er uns gibt, mit Geld, mit Haus, mit Gesundheit, mit Bildung, mit Begabung. Wir sollen damit verantwortlich umgehen. Wir sollen das gut verwalten. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, wir sollen uns nicht zu viele Gedanken um unseren Besitz machen. Wir sollen uns nicht falsche Sorgen um diese Dinge machen. Wir sollen nicht danach trachten, dass das ständig unsere Gedanken bewegt, so nah uns das oft liegt, sondern wir sollen es ihm Tag für Tag abgeben. Und wenn Sie gerade Aktien gekauft haben und Sie sehen, wie der DAX abstürzt, konnten Sie ja letzte Woche verfolgen, dann geben Sie es dem Herrn ab. Jesus legt uns diesen Satz in den Mund, damit er uns ein Herzensanliegen wird. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Sie werden merken, wie sich die Perspektive Ihres Lebens ändert, wenn Sie anfangen, das Tag für Tag zu beten. Sie werden immer bewusster abhängig von Gott. Und sie werden dadurch immer freier von der Sorge um die Zukunft. Das ist wunderbar. Sie werden immer freier von der Sorge um die Zukunft, weil sie Tag für Tag mit Gott gehen. Ein erfahrener Christ hat mir mal den Satz gesagt, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Das ist ein guter Satz. Das ist kein Verdrängen von Problemen. Aber das heißt, wir können jeden Tag einfach wieder neu unter dem Schutz des Herrn beginnen. Wir können jeden Tag wieder neu beginnen mit dem Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Jeden Tag neu. Können Sie damit anfangen. Das hat eine Missionarin auch ausprobiert, die eines Tages mal völlig mittellos unter einem heidnischen Stamm war. weit abgeschnitten von aller Nahrungsmittelversorgung, völlig hoffnungslos. Und in ihrer großen Not berief sie sich auf Gottes Fürsorge, sagt: Herr, du hast doch gesagt, du willst mich täglich versorgen. Gesundheitlich fühlte sie sich ziemlich elend. Und da kamen von einem entfernt wohnenden Geschäftsmann mehrere große Packungen ausgerechnet schottischen Hafermehls. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal schottisches Hafermehl gegessen haben. Das klingt schon so, dass man es am liebsten nicht essen möchte. Und was hatte die Missionarin noch? Jetzt hören Sie noch mal weg. Sie hatte noch Büchsenmilch. Etliche Dosen Büchsenmilch und schottisches Hafermehl. Und so war sie gezwungen, 4 Wochen lang von Büchsenmilch und Hafermehl zu leben. Aber mit der Zeit ging es ihr merklich besser. Und nach 4 Wochen fühlte sie sich wieder völlig gesund, trotz dieser einseitigen Ernährung. Und als sie später dann davon erzählte, war ein Arzt dabei und er erkundigte sich genau nach ihrer Krankheit. Und sie hat ihm das erzählt und dann sagte er: Wissen Sie, Gott hat ihr Gebet viel treuer erhört, als sie sich denken können. Denn für die Krankheit, die Sie hier beschrieben haben, unter der Sie gelitten haben, verschreiben wir normalerweise eine 4-wöchige Haferdiät. Die hat also Gott selbst Ihnen verschrieben. Und Gott hat darauf geachtet, dass Sie nichts anderes bekamen, als was für diese 4-wöchige Haferdiät nötig war, um Sie wieder gesund zu machen. Es war genau die richtige Medizin. Unser tägliches Brot gibt uns heute. So sorgt Gott für seine Leute. Und das macht uns sehr gelassen. Wir stellen nämlich dann jetzt das Heute unter Gottes Fürsorge. Du bekommst den Kopf frei für heute. Du kannst heute ackern und arbeiten. Du kannst heute versuchen, deine Krankheit auszuhalten. Du kannst heute zum Arbeitsamt gehen und die Stellenanzeigen studieren und musst dich nicht in dich selbst verkriechen. Du kannst heute versuchen, mit deinen schwierigen Arbeitskollegen nach besten Kräften auszukommen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du kannst heute, das heißt morgen dann erst am Montag natürlich, in die Schule gehen und sagen: Herr, du bringst mich durch. Und auch im Uni-Institut, wo es vielleicht manchmal schwierig ist: Herr, du weißt, was ich da brauche, du bist dabei. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Und heute hilft der Herr. Unser täglich Brot gib uns heute. Und Gott macht das, lassen Sie uns das nochmal festhalten, mit seiner Fürsorge in Tagesportionen. Warum? Er hat doch auch versprochen, dass er uns sicher durch die Zukunft bringt. Warum sollen wir täglich an unsere Tagesration denken? Warum, wenn wir es am Beispiel einer Geldsumme mal deutlich machen, warum gibt Gott uns nicht gleich den großen Scheck mit der gesamten Geldsumme, die bis an unser Lebensende reicht? Warum sollen wir uns jeden Tag 20-Euro-Scheine abholen? Für diesen Tag. Unser täglich Brot gib uns heute. Ich glaube wirklich, die Antwort ist, damit wir dranbleiben an ihm. Damit wir uns nicht abseilen. Damit wir in einem guten Sinne abhängig bleiben von Gott. Denn nur so sind wir wirklich sicher. Wir empfinden das ja oft genau andersherum. Wir denken, je mehr wir haben und je besser wir ausgesorgt haben, für eine umso längere Zeit, umso sicherer seien wir. Und Jesus dreht den Spieß um und sagt: Je näher du an mir dran bist, je enger du in der Abhängigkeit von mir lebst, umso sicherer bist du wirklich. Gottes Seil ist das einzige Seil, das nicht reißt. Gottes Schiff ist das einzige Schiff, das nicht sinkt. Sobald wir unsere eigenen Kähne flott machen, sobald wir eigenständig werden, eigenständig in Anführungsstrichen, binden wir uns an lauter Dinge, die höchst unsicher sind. Die viel unsicherer sind als Gott. Der eine bindet sich an sein Geld, der nächste an seine Immobilien. Aber wie schnell kann das alles ins Rutschen kommen? Wie schnell kann er auch alles verlieren, dadurch, dass er plötzlich krank wird? Der nächste bindet sich an seine reichen Freunde. Wieder einer verlässt sich auf seine gute Ausbildung. Dann setzt einer auf gesunde Ernährung oder auf die richtige Versicherungsgesellschaft. Und das alles läuft unter dem Stichwort Zukunftssicherheit. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Und das trägt alles nicht. Das ist unter Umständen sinnvoll. Ich habe auch ein paar Versicherungen abgeschlossen. Das ist auch nicht Sünde, Versicherungen abzuschließen. Und es gibt auch viele ernsthafte Christen, die Versicherungsmakler sind. Ehrliche Versicherungsmakler. Aber das gibt keine Sicherheit, verstehen Sie? Das ist der Irrtum. Die einzige wirkliche Sicherheit, und zwar auch für unsere materiellen Bedürfnisse, auch für unsere materiellen Bedürfnisse, auch für unsere physischen, für unsere körperlichen Bedürfnisse, die einzige wirkliche, die eigentliche wirkliche Sicherheit bietet uns Jesus, weil er über den Dingen steht. Und er sagt, du darfst so bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Keine Sorge, Christfürsorge, könnten wir sagen. Bitte ihn. Geh diesen Schritt ganz bewusst. Leg ihm deine großen und deine kleinen Dinge hin. Und danke ihm, dass er dafür sorgen wird. Unser täglich Brot gib uns heute. Du sollst bitten um Gottes Fürsorge. So, und dann das Nächste. Darüber werden wir kommenden Sonntag sprechen. Du sollst bitten um Gottes Nachsorge, wenn du so willst. Vergib uns unsere Schuld. Das beten ja erstmal Christen hier, das Vaterunser. Das heißt, auch Menschen, die zu Jesus gehören, die Christen sind, brauchen täglich Vergebung. Und dann gibt es diesen geheimnisvollen Zusammenhang, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, zwischen der Vergebung, die ich selber empfange, und der Vergebung, die ich weitergebe. Darüber werden wir nächsten Sonntag ausführlich sprechen. Und wir werden das so tun, dass auch Menschen, die noch nicht mit Jesus leben, merken, dass ihre Unfähigkeit oftmals zu vergeben und die Bitterkeit in ihrem Herzen etwas mit dem Problem der Vergebung zu tun hat, die sie selbst empfangen oder nicht empfangen. Also, das wird unser Thema sein, vergeben und vergessen. Ich schaffe es nicht. Laden Sie noch manchen dazu ein. Wir gehen zur letzten Bitte, die der Herr Jesus uns hier aufs Herz legt, nämlich führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser täglich Brot ist die Bitte für die Gegenwart. Und führe uns nicht in Versuchung ist die Bitte für die nähere Zukunft. Unser täglich Brot bittet um die Fürsorge des Vaters. Und führe uns nicht in Versuchung bittet um die Vorsorge des Vaters. Das ist jetzt unser zweiter Punkt. Du sollst bitten um die Vorsorge des Vaters. Wissen Sie, auf den ersten Blick ist das ja ein überflüssiges Gebet, möchte man meinen. Führe uns nicht in Versuchung. Gott führt doch keinen in Versuchung. Was soll denn das? Gott wird doch niemanden dazu verleiten, etwas Böses zu tun. Steht auch im Jakobusbrief, Kapitel 1, 13, Gott selbst versucht niemanden zum Bösen. Also wenn Gott gesagt hat, dass er das sowieso nicht macht, dann brauchen wir ihn doch nicht darum zu bitten, das zu tun. Das wäre doch Unsinn. Dann könnte man genauso bitten, lieber Gott, bitte begehe kein Verbrechen. Das ist absurd. Also muss Jesus etwas anderes hier gemeint haben. Gott verleitet niemanden zum Bösen. Was hat der Herr Jesus dann gemeint? Worum soll ich dann bitten? Führe uns nicht in Versuchung. Hier müssen wir genauer hingucken. Das griechische Wort, was der Herr Jesus hier verwendet, peirasmos, für Versuchung. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist kein negatives Wort. Das heißt nicht zum Sündigen verleiten, sondern das ist ein wertneutrales Wort. Peirasmos bedeutet so viel wie Test, Prüfung, Erprobung. Das ist hier gemeint. Das griechische Wort hat etwas zu tun mit durchbohren. Oder auf Echtheit prüfen, also wenn Sie ein Holzstück durchbohren und sehen, ob es nur eine Spanplatte ist oder echtes Holz, das ist Peirasmos. Peirasmos, kann man sagen, ist eine Echtheitsprobe für unseren Glauben. Das ist eigentlich etwas Gutes. Man könnte sogar sagen, führe uns in solche Tests, damit unser Glaube darin wächst. Und trotzdem sollen wir erstmal bitten, bring uns möglichst nicht in Situationen, wo unser Glaube geprüft und getestet wird. Setze uns möglichst nicht diesem Test aus. Bewahre uns möglichst vor jeder Möglichkeit zum Sündigen. Das ist hier gemeint. Bewahre uns möglichst vor jeder Möglichkeit zum Sündigen. Warum legt der Herr uns diese Bitte in den Mund? Weil er um unsere Versuchlichkeit weiß. Weil er um meine und deine Schwäche weiß. Der Jesus sagt uns damit nämlich, fühl dich nicht zu sicher, fordere es nicht heraus, verharmlose nicht die Gefahr der Sünde, unterschätze nicht deine eigene Schwäche, sondern bitte um Gottes Vorsorge. Beten Sie das doch jeden Tag, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Das Vaterunser, haben wir ja immer wieder gesagt, richtet sich an bewusste Christen, also an Menschen, die mit Jesus leben, die ihm als ihrem König nachfolgen. Und die Bibel sagt deutlich, wer anfängt mit Jesus zu leben, der wird was? Er wird verändert. Dessen Leben ändert sich. Er wird mehr von Jesus geprägt. In seinem Denken, in seinem Handeln. Manchmal dauert das lange, lange Zeit, bis die anderen etwas merken, aber er wird verändert. Aber er wird nicht automatisch ein perfekter, unangefochtener Mensch. Im Gegenteil, ein Christ hat genügend Gegner, die ihn bekämpfen. Die versuchen, sein Christsein zu lähmen. Die versuchen, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Ein Christ hat genügend Gegner, die versuchen, seine Freude zu trüben, seine Reinheit zu besudeln, seinen Mund zu verschließen, wenn er Zeugnis geben will, sein Denken zu verwirren, seinen Dienst für Jesus auf alle möglichen Arten zu behindern. Jeder von uns kennt das. Und was für den einzelnen Christen gilt, gilt genauso auch für jede bibeltreue Gemeinde. Es gibt genügend Gegner, es gibt genügend Hindernisse. Und ein wirkungsvoller Gegner ist uns besonders nahe. Er sitzt in unserem eigenen Herzen. Der alte Adam, wie Luther das genannt hat oder auch Paulus, auch unsere Habsucht, unsere Ehrsucht, unsere Geltungssucht, unser Stolz, unsere Gleichgültigkeit, unsere Menschenfurcht, unsere Bequemlichkeit, das sitzt alles in unserem Herzen. Und genau darauf stößt Jesus uns mit dieser Bitte, wenn er sagt, misstraue dir selbst. Bete so, führe uns nicht in Versuchung, Herr. Bedenke deine Verletzbarkeit. Wenn es nicht Jesus wäre, der uns so beten lehrt, könnte man glatt beleidigt sein. Herr, traust du mir gar nicht zu? Aber offensichtlich brauchen wir diese Erinnerung, denn wenn wir nicht auf der Hut sind, dann kann es ganz schnell schiefgehen. Dann kann es uns ganz schnell gehen wie jenem arabischen Kameltreiber, von dem eine Geschichte erzählt, dass er einmal in der Wüste in seinem Zelt schlief. Es war eine bitterkalte Nacht. Um Mitternacht wachte er auf und sah, dass ein Kamel die Nase unter der Zeltplane hindurchsteckte. Und er sagt, ach, es schadet ja nicht, so ein kleines Stück Kamel in meinem Zelt. Als er später aufwachte, hatte das Kamel schon den ganzen Kopf und den langen Hals ins Zelt reingestreckt. Und er schlief weiter. Und dann fragte das Kamel schließlich freundlich, hast du etwas dagegen, dass ich weiter hereinkomme, wo es draußen doch so kalt ist? Der Mann brummte etwas, schlief aber wieder ein. Als er zum dritten Mal aufwachte, erschrak er heftig, denn beide Vorderbeine des Kamels standen im Zelt. Er wollte aufstehen, um das Kamel zu entfernen. Das Kamel sagt, ich verspreche dir, dass ich keinen Finger breit weiter reinkommen werde. Faul schlief der Araber erneut ein. Kurze Zeit später erwachte er wieder mit einem Schreckensschrei, denn das große Gewicht des Tieres lag auf seinem Körper. Und schließlich sagte das Kamel, lieber Mann, wenn du Platz brauchst, draußen ist genug Platz. Geh einfach nur raus. Dieser Mann scheiterte an seiner Sorglosigkeit. Dieser Mann scheiterte an seiner Blauäugigkeit. Dieser Mann scheiterte daran, dass er schlicht die Gefahr unterschätzt hat. Und genau so können wir von der Sünde überlistet werden, wenn wir ihre Gefahr unterschätzen. Die Sünde kann uns schnell ersticken und erdrücken. Wir können uns schnell in Schuld verstricken. Und wir werden ja auch richtig gehend in die Zange genommen. Nicht nur von innen durch die bösen Restbestände in unserem eigenen Herzen, sondern auch von außen. Und diese Bedrohung nennt die Bibel Welt. Es gibt so viel, was uns bedroht, Tag für Tag. Gehen Sie doch mal Ihren Tagesablauf durch. Sie haben von morgens bis abends Möglichkeiten zu sündigen. Kann jeder am besten an seinem eigenen Terminkalender mal nachprüfen. Dass wir Gott vergessen, dass wir andere anmuffeln, dass wir krumme Touren machen, dass wir schlechte Dinge lesen und sehen, dass wir unsere Zunge nicht im Zaum halten und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Von morgens bis abends, rund um die Uhr. Und Sünde ist immer zerstörerisch, sagt die Bibel. Es gibt keine Sünde ohne Reue. Und darum sagt Jesus nicht, naja, mit der Sünde nimm's nicht so tragisch, schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Sondern Jesus nimmt die Sünde sehr ernst. Und er macht uns nachdrücklich auf unseren Hang zum Sündigen aufmerksam. Und darum legt er uns diese Bitte in den Mund. Und führe uns nicht in Versuchung. Herr, bewahre uns vor jeder Situation, die uns in Gefahr bringen könnte, zu sündigen. Das ist dieses Gebet. Allerdings sagt die Bibel auch, manchmal führt Gott dann eben doch in Versuchung, doch in Prüfung. Und dann ist es auch in Ordnung. Und wenn es soweit ist, dann sollen wir nicht erschrecken. Dann können wir daran auch lernen, erst recht lernen, uns an Jesus zu klammern. Und Gott weiß, dass wir solche Tests manchmal brauchen. Und dann schickt er sie auch. Und für solche Situationen hat er uns dann zweierlei versprochen. Einmal Vergebung, wenn wir scheitern. und auch, dass er uns nicht überfordern wird. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Paulus, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, da steht das gleiche Wort, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also wenn Gott dann doch mal so eine Versuchung schickt oder zulässt, dann dosiert er das auch richtig. Dann passt er auch auf, dass er euch nicht überfordert. Dann wird er euch da auch durchbringen. Also die Tests kommen. Irgendwann kommen sie. Sie kommen sowieso. Und wenn sie kommen, dann sollen wir sie auch dankbar annehmen. Dann sollen wir uns nicht dagegen sträuben. Das sagt die Bibel auch. Also in Jakobus 1 heißt es ganz klar, Vers 2, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr denn in mancherlei Anfechtungen fallet. Also wenn Gott es zulässt, dann ist es auch in Ordnung. Dann wird er auch dafür sorgen, dass ihr da durchkommt. Dann werdet ihr darin erst recht lernen können, ihm gehorsam zu sein. Und dann wird euer Glaube, wenn ihr euch an Jesus haltet, auch gestärkt daraus hervorgehen. Also wenn sie kommen, dann bringt er dich auch durch. Und dann ist das kein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat, wenn Anfechtung kommt. Sondern dann erzieht er dich in der Anfechtung erst recht. Und er lehrt dich, ihm trotz der Anfechtung zu vertrauen und ihm trotz der Anfechtung gehorsam zu sein. Und wenn du in der Anfechtung fällst, dann zurückzukommen und um Vergebung zu bitten und wieder von vorn anzufangen. Aber du sollst nicht mutwillig darum bitten. Du sollst nicht blauäugig da einfach hineinstolpern. Du sollst nicht mit dem Abgrund spielen, nicht mit der Versuchung spielen, nicht mit der Sünde spielen, sondern die normale Bitte soll sein, führe uns nicht in Versuchung. Und wenn, dann gib mir die Kraft, dass ich durchkomme. So lehrt Jesus uns ein gesundes, geistliches Misstrauen in unsere eigene Stärke und eine Abhängigkeit von ihm. Fangen Sie mal an, das jeden Tag ganz bewusst zu beten. Herr, führe mich nicht in Versuchung. Herr, bewahre mich davor. Und wenn du sie doch zulässt, dann bereite mich so auf die Versuchung vor, dass ich auch bestehen kann, dass ich dann auch festbleibe, dass ich dann nicht beim ersten Schütteln gleich hinfalle, dass ich nicht dem ersten Impuls gleich nachgebe. Herr, und wenn ich es doch getan habe und wenn ich über mich selbst wieder entsetzt bin, dass es wieder passiert ist, dann lass mich nicht verzweifeln. Und lass mich glauben, dass deine Vergebung wieder da ist. Und dann gib mir den Mut, wieder von vorne anzufangen. Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Und wenn du sie zulässt, bring mich durch. Und wenn das gelingen soll, ihr Lieben, dann muss der eine ausgeschaltet werden, der mit aller Kraft unser Scheitern will. Und der mit aller Kraft auf unser Scheitern hinarbeitet. Und darum hat diese Bitte um Gottes Vorsorge noch diesen Abschluss. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das muss dann noch dazu. Eine alte Übersetzung sagt, erlöse uns von dem Übel. Also es ist viel zu harmlos. Das Wort, das hier für böse steht, kann eigentlich beides bedeuten. Das Böse und der Böse. Aber es meint hier vor allem den Bösen, die Person des Bösen. Sowohl die griechische Grammatik, also die Präposition, die da steht, als auch der größere Zusammenhang im Matthäusevangelium zeigen, dass Jesus hier von einer Person spricht. Grammatikalisch ist beides möglich, das Böse und der Böse. Aber Jesus meint hier vor allem die Person des Bösen. Und das ist der Teufel. Das ist der Satan. Das ist der, von dem Jesus im Gleichnis sagt in Matthäus 13, der Böse kommt und reißt den Samen des Wortes weg. Der ist hier gemeint. Und der ist stark. Jesus selbst hatte ja die Stärke des Teufels erfahren. Wissen wir doch. Obwohl Jesus uns gegenüber einen entscheidenden Vorteil hatte, als er als Mensch auf der Erde war, war er zugleich Gottes Sohn. Und er war ohne Sünde. Der Teufel hatte bei ihm nicht die Angriffsfläche der Sünde. Jesus ist als echter Mensch auf der Erde gewesen, aber er war ohne Sünde. Und trotzdem hat der Teufel ihn noch viel direkter angegriffen als uns und als dich und mich jemals angreifen würde. Das können Sie zwei Kapitel vor dem Vaterunser nachlesen, Matthäus 4. Da hat der Teufel Jesus, wir würden sagen, massiv in die Mangel genommen. Da hat der Teufel mit allen Tricks versucht, zwischen Jesus und seinem Vater einen Keil zu treiben. Der Teufel will Keile treiben zwischen uns und dem Vater im Himmel. Und er hat es auch bei Jesus versucht. Also, sogar den Sohn Gottes konnte der Teufel angreifen. Wie viel mehr uns? Wie viel mehr uns? Und daraus hat der Herr Jesus auch nie ein Hehl gemacht. Er hat zu seinen Jüngern mal gesagt, der Satan hat das Begehren, euch zu sieben, euch zu schütteln wie den Weizen. Das müsst ihr ernst nehmen. Das ist eine Tatsache. Ihr Christen seid das Lieblingsangriffsziel des Teufels. Die anderen, die hat er sowieso schon in der Tasche. Um die muss er sich keine Mühe mehr machen. Aber euch, euch bekämpft er. Und so wie er es bei mir versucht hat, sagt Jesus, probiert er es bei euch. Er will einen Keil treiben zwischen dich und deinen Vater im Himmel. Und wenn du auf eigene Kraft dagegen kämpfst, wirst du scheitern. Unterschätzt diesen Gegner ja nicht. Rechne mit der List, mit der Stärke des Teufels, aber rechne noch viel mehr mit der Stärke des Vaters im Himmel. Und bitte um seine Vorsorge. Unser Vater, erlöse uns von dem Bösen. Wissen Sie, das griechische Wort für erlösen bedeutet eigentlich hier so viel wie umhüllen, bergen, schützen. Das ist hier gemeint. Berge uns. Umhülle uns mit deiner Nähe. Schütze uns vor dem Bösen. Der griechische Ausdruck umhüllen, bergen, den gibt's auch in der Militärsprache. Und wissen Sie, was das in der Militärsprache bedeutet? Da heißt es in Bogenschussweite sein. In Bogenschussweite sein. Also ganz nah dran. Einsatzbereit sein, immer in der Nähe sein, immer als Schutzmacht zur Verfügung stehen. Und darum bitten wir, Herr, erlöse uns vor dem Bösen, umhülle uns, schütze uns. Sei du in Bogenschussweite und lass es nicht zu, dass der Teufel uns wegziehen kann. Und wieder müssen wir ganz klar sehen, wem Jesus dieses Gebet in den Mund legt. Er legt es seinen Nachfolgern in den Mund, denen er ihre Sünde vergeben hat, denen, die sich zu ihm bekehrt haben. Und diese Leute sind für den Teufel immer besonders interessant. Denn zwischen die will er noch einen Keil treiben, zwischen die und ihrem Vater im Himmel. Die anderen, wie gesagt, die hat er ohnehin schon auf seiner Seite. Und darum warnt Jesus uns. Er warnt uns auch mit diesem Gebet, wie ein Fußballtrainer seine leichtsinnigen Spieler warnt. Unterschätze nicht die Stärke des Teufels. Werde nicht leichtsinnig. Wir sollen den Teufel auch nicht überschätzen. Manche Leute machen auch den entgegengesetzten Fehler, dass sie hinter jedem Busch den Teufel wittern und keinen Schritt auf die Straße tun, ohne zu fürchten, der Teufel könnte ihnen irgendwas antun. Das ist genauso falsch. Aber es ist fast noch gefährlicher, den Teufel zu unterschätzen. Denn das ist seine Lieblingstaktik. Er tut alles, dass wir ihn unterschätzen. So wie mancher Politiker sagt, wissen Sie, was meine eigentliche Stärke war? Dass die Leute mich immer unterschätzt haben. Und das könnte der Teufel auch in einem Interview sagen. Meine Stärke ist, dass die Leute mich immer unterschätzen. Und bei vielen Menschen geht diese Taktik voll auf. Wenn sie Teufel hören, dann denken sie an irgendwelche mittelalterlichen Bilder, an eine lächerliche Figur mit Pferdefuß, mit Hörnern, mit einem roten Kostüm und was weiß ich alles. Lächerlich. Die Bibel beschreibt den Teufel nicht lächerlich, sondern ernst. Der Teufel ist eine Person. Eine Person, die eine gewisse Macht hat und die ein klares Ziel hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass wir ja Gott nicht vertrauen. Martin Luther hat mit drastischen Worten vom Teufel geredet. Warum? Nicht, weil er so im mittelalterlichen Denken gefangen war, wie manche das behaupten, sondern weil er ein biblischer Realist war. Weil er das Leben kannte und weil er sein eigenes Herz kannte. Und deswegen hat Luther immer so drastisch vom Teufel geredet. Und Martin Luther hat so zwei Gebete den Christen aufgeschrieben, den sogenannten Abendsegen und den Morgensegen, die eine Hilfe für unser Gebet sein können. Und da sagt er jeweils in beidem, sowohl im Abendgebet als auch im Morgengebet am Ende, dein heiliger Engel sei mit mir, also im Sinne vom Psalm 91, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Und das ist genau das Gebet des Vaterunsers. Luther hat sich viel mit dem Vaterunser beschäftigt. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Sei du in Bogenschussnähe. Sei du der, der mich umhüllt, der mich schützt. Tag für Tag. Und genau das will der Herr Jesus uns aufs Herz legen mit diesem Gebet. Wenn du wieder in die neue Woche gehst, ja, du wirst den Angriffen ausgesetzt sein. Du wirst ihnen ausgesetzt sein, aber du wirst ihnen nicht ausgeliefert sein. Denn du hast diese Zuflucht. Du kannst und du sollst und du darfst beten, mein Vater im Himmel, berge mich vor dem Teufel. Erlöse mich von dem Bösen. Sei du immer in Bogenschussweite. Umgib mich und bewahre mich. Und Gott hat versprochen, dass er sich durchsetzen wird. Gott verliert nie die Kontrolle. In der Zukunft wird es einmal sichtbar werden, dass Gottes Macht unendlich groß ist und in Ewigkeit nicht gebrochen werden kann. Und das müssen wir noch wissen. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler Gottes, wie man manchmal so sagt. Dafür ist er viel zu schwach. Aber der Teufel ist das, was Luther Kettenhund genannt hat. Der Kettenhund. Ein Kettenhund kann einen gewissen Radius sich bewegen. Und wenn man ihm zu nahe kommt, dann kann er nicht nur an der Kette rasseln, sondern kann er auch zubeißen. Aber er kann nicht weiter, als die Kette erlaubt. Gott ist stärker. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, das stimmt. Aber Gott ist stärker. Und darum darfst du das beten. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Zwei dringende Bitten, zwei ganz praktische Bitten sind es, die Jesus uns heute aufs Herz legt. Du sollst bitten um Gottes Fürsorge, um das tägliche Brot, um alles, was ab morgen wieder oder ab heute Mittag schon wieder auf deiner Tagesordnung steht. Und das Zweite, du sollst bitten um Gottes Vorsorge, dass er dich vor der Versuchung bewahrt und wenn sie denn kommt, in der Versuchung bewahrt und dass er dich vor allem von dem Bösen, von dem Satan schützt, der jede Situation nutzen will, um dein geistliches Leben zu beschädigen. Manchmal wagen wir es nicht, so zu beten. Manchmal denken wir auch, es wäre nicht nötig, so zu beten. Und dabei verpassen wir so viel. Wahrscheinlich könnte vieles in unserem alltäglichen Leben anders aussehen, wenn wir Tag für Tag, jetzt nicht nur als Tradition oder Gewohnheit, sondern wenn wir Tag für Tag von Herzen diese beiden Gebetssätze sprechen würden. Herr, gib heute das tägliche Brot. Gib heute die Kraft, die Lasten auszuhalten. Gib heute den Mut, den Alltag zu bestehen. Gib heute die nötige innere Stärke, um ans Krankenbett zu gehen. Herr, bring mich heute durch. Und dann das andere, auch die Bitte um Gottes Vorsorge. Herr, führe mich nicht in Versuchung und beschütze mich vor dem Bösen. Jesus will, dass du so betest. Und du sollst nicht den gleichen Fehler wiederholen, den jener kleine Junge gemacht hat, mit dem ich jetzt schließe. Eines Tages sollte er eine riesengroße Tasche heben und wegtragen. Und er bemühte sich und er setzte an und er versuchte alles wie so ein Gewichtheber. Und er kriegte das Ding nicht zu fassen. Er schaffte es einfach nicht. Und sein Vater beobachtete ihn und fragte ihn schließlich, du sag mal, setzt du auch wirklich deine ganze Kraft ein? Und der Junge sagte, ja, siehst du doch, ich versuche doch alles. Und er sagte, Vater, nein, das stimmt nicht. Du hast mich noch nicht um Hilfe gebeten. Und wir machen es Gott gegenüber oftmals wie dieser kleine Junge. Wir mühen uns ab mit dem großen Stein der Sorge und der Last. Und heute Morgen fragt uns Gott vielleicht mit diesem Bibelvers, du setzt du auch wirklich deine Kraft ein? Und wir sagen, Herr, natürlich setze ich meine Kraft ein. Du weißt doch, wie hart ich arbeite. Du weißt doch, wie sehr ich mich bemühe. Du weißt doch, was ich alles versucht habe. Aber Gott sagt, nein, du hast noch nicht alles getan. Du hast mich noch nicht um Hilfe gebeten. Und wenn du es heute tust und morgen wieder tust und jeden neuen Tag tust, dann wirst du dich noch wundern, was sich alles in deinem Leben ändern wird. Amen.